Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wissenschaftspreise interessieren uns heute, auch im Rückblick auf die Nobelpreiswoche in diesem Monat. Erst gratulierte am 6. Oktober die deutsche Forschungslandschaft dem Astrophysiker Reinhard Genzel zum Nobelpreis. Er war bereits 1990 Leibniz-Preisträger. Dann ging nur einen Tag später die Gratulation an die in Berlin arbeitende französische Forscherin Emmanuelle Charpentier. Sie bekam den Chemie-Nobelpreis für ihre Genomforschung. Auch sie wurde dafür bereits 2016 mit dem 2,5 Millionen Euro schweren Leibniz-Preis ausgezeichnet und profitiert noch heute von dieser Fördersumme rein für ihre Forschungen im Bereich Infektionsbiologie. Im November geht es weiter. Da vergibt die Deutsche Forschungsgemeinschaft ihre Leibniz-Preise 2020. Märchenhafte Freiheit wird diese so mögliche Art von Spitzenforschung gern genannt. Klar ist, sie ist beeindruckend, diese Spitzenforschung, aber klar zu sehen ist auch, wo sie stattfindet, etwa vor allem an Max-Planck-Instituten, streng genommen also außerhalb der Hochschulen. Wer versteht, was da ausgezeichnet wird? Was hat die Masse von Studierenden davon? Das interessiert uns. Geht Forschung nur noch transnational, vernetzt, global? Wir fragen weiter, wie wirken sich Wissenschaftspreise auf die Lehre aus? Gibt es da überhaupt Rückkopplungen und Umwegrenditen? Und wie sehen die aus? Es kann aber auch sein, dass solche Preise nur bestätigen, was der alte Forscher Adolf von Harnack wollte. Besser Talente fördern statt etablierte Disziplinen. Darum soll es in unserem Bildungsmagazin gehen. Von Nobel bis Leibniz, wem nützen Wissenschaftspreise? Heute sind bei Campus und Karriere aus dem Präsidium der Hochschulrektorenkonferenz Frau Professor Dr. Birgitta Wolf, HAK-Vizepräsidentin für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs, Transfer und Kooperation und auch derzeit Präsidentin der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Hallo Frau Wolf.
Hallo Herr Hübner.
Aus dem Deutschen Akademischen Austauschdienst macht mit Professor Dr. Joybrato Mukherjee, DAAD-Präsident und auch Präsident der Uni Gießen.
Hallo, guten Tag.
Und aus dem Aelius-Förderwerk Erdal Tekin, Vizevorstandsvorsitzender dieses recht jungen Förderwerks. Er ist Maschinenbaustudent an der TU München. Hallo Herr Tekin nach Kempten, Ihre Heimatstadt.
Hallo, guten Tag. Es freut mich, dabei zu sein.
Wem nützen Wissenschaftspreise? Was haben Studierende davon? Sie können sich beteiligen. Rufen Sie uns kostenfrei an unter der 00800 4464 4464 oder senden Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wem nützen Wissenschaftspreise? 00800 4464 4464. Und wenn Sie uns eine Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de, gerne auch bitte mit Ihrer Rückrufnummer. So, Birgitta Wolf, wenn Sie im Präsidium der Hochschulrektorenkonferenz die Bereiche Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchstransfer und Kooperation vertreten, sind denn für all diese Bereiche Wissenschaftspreise der Kitt, der so die Forschungsgemeinde zusammenhält?
Kitt in einem ganz bestimmten Sinne. Wissenschaftlicher Fortschritt entsteht ja nicht dadurch, dass sich alle immer einig sind. Aber diese Wissenschaftspreise, Hingucker, und es gibt übrigens auch Wissenschaftspreise, die nicht für Forschung sind, sondern es gibt ja auch welche für Lehre, für Wissenschaftskommunikation und so weiter, die sind schon gemeinsame Bezugspunkte im Wissenschaftsdiskurs, was dann nicht nur der Diskurs von Wissenschaftlerinnen selber ist, sondern auch von wissenschaftlich Interessierten aus allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und daran arbeiten sich dann schon Teile der Community weiter ab. Wissenschaftlicher Erfolg entsteht ja letztlich durch Widerspruch, durch Falsifizierbarkeit und dadurch, dass dann Leute ausgehend von Bekannten auch was Weiteres entwickeln. Insofern sind, glaube ich, Wissenschaftspreise einfach, weil sie Sichtbarkeit für bestimmte Ideen und natürlich auch für bestimmte Persönlichkeiten herstellen, schon wichtig.
Das ist auch so sehr weit oben und für die Szene gesprochen. Reden wir mal über das Geld, die Dotierung, die Preissumme. Ist die das Entscheidende oder nur ein kleiner Aspekt, wenn wir fragen, wem nützen Wissenschaftspreise?
Also meine Erfahrung ist, dass die meisten Wissenschaftlerinnen ja nicht über Geld motivierbar sind. Sonst wären sie wahrscheinlich gleich auch in andere Berufszweige gegangen. Aber Sichtbarkeit, Reputation, manche würden auch sagen Eitelkeit, kann durchaus schon eine Rolle spielen. Das Geld ist vor allem für viele wertvoll, weil man damit dann weitere Forschung machen kann. Forschung, gerade in den Bereichen Naturwissenschaft, Engineering, ist halt wahnsinnig teuer. Und deswegen ist Geld für viele Wissenschaftlerinnen natürlich auch interessant. Aber ich glaube nicht so sehr als Einkommenserzielungszweck.
Jayaprata Mukherjee, wenn Sie vom DAAD als Präsident auf die Nobelpreiswoche zurückschauen, man kennt die Namen der Spitzenforscher, glaube ich, nur schon. Und irgendwie kommt die Staatsangehörigkeit dann aber sehr schnell in den Blick. Oder wo Sie zumindest lehren, die Forscher, Personalisierung und Verortung bei Spitzenforschung, ist das heute noch das ganz Übliche?
Ja, natürlich ist es so, dass die Preise vor allen Dingen den Preisträgerinnen und Preisträgern nützen, aber natürlich auch den Institutionen, an denen sie verortet sind, der Wissenschaftscommunity, in denen sie verortet sind. Und natürlich spielen da die institutionellen Verortungen auch eine Rolle. Wir haben das ja jetzt an Herrn Kollegen Genzel auch gesehen, der mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet wurde. Natürlich freuen wir uns beim DAAD, dass wir auch Herrn Genzel mal eine Förderung haben zukommen lassen. Die Universität Bonn freut sich über ihren Bezug zu Herrn Genzel. Und das zeigt eben auch, dass dieser Preis, der Nobelpreis natürlich als Spitze des Eisbergs aller Preise, wenn Sie so wollen, die vergeben werden in der Wissenschaft, so ihre Breitenwirkungen auch entfalten, weil sich Institutionen, die mal mit einer Person verbunden gewesen sind, auch mit dem Preis identifizieren. Und das ist ja auch gut so.
Gleich freue ich mich als Dritten in unserer Runde auf Erdal Tekin, Vize-Vorstandsvorsitzender beim Aelius-Förderwerk. Also eine recht junge Truppe ist das. Aelius steht für eine uralte plebejische Familie im Römischen Reich, also Unterschicht, die sich bis in Konsul- und Kaiserränge hochgearbeitet hat. Das Aelius-Förderwerk, das richtet sich speziell an Kinder aus Nicht-Akademiker-Haushalten. Zunächst aber hören wir mal rein in eine Antwort zur Frage nach seiner Forscherkarriere, nach seinen Förderern, die Nobelpreisträger Reinhard Genzel im Gespräch mit meinem Kollegen Ralf Krauter gegeben hat, hier im Deutschlandfunk am 6. Oktober.
Ja, mein Vater war Festkörperforscher und er war auch ein begnadeter Experimentator und Lehrer. Und in der Tat, also ich muss gestehen, ich habe also früh außerhalb der Schule schon eine Ausbildung in Physik bekommen, die man sonst nicht bekommen hätte können. Und mein erstes Spektrometer habe ich zusammen mit meinem Vater im Dach gebaut. Das heißt also, Physik begann bei mir sehr früh und habe dann Physik studiert, erst in Freiburg und dann in Bonn. Und dann ging es natürlich darum, was mache ich denn jetzt? Und mein Vater war damals der Gründungsdirektor eines unserer großen Institute für Festkörperforschung geworden in Stuttgart. Und da haben wir uns irgendwann mal zusammengesetzt, das weiß ich noch. Da hat er gesagt, ja, pass auf, Busch, Teilchenphysik, das ist langweilig. Solid-State-Physics machst du nicht, das mache ich schon. Aber da Astronomie, das klingt ganz gut. Und wir haben da ein neues Institut in Bonn, was jetzt da heute gegründet wird. Und die werden da ein Riesenteleskop hinstellen. Ja, guck mal, dass du nach Bonn kommst. Und dann bin ich dann nach Bonn gegangen und habe dort also fertig studiert, dann Diplomarbeit, Doktorarbeit dort gemacht. Und dann ging es in die USA. Jetzt ein zweiter wichtiger Teil bei meiner sozusagen Karriere war mein zweiter Vater. Und das ist Charlie Townes, oder Charles Townes, der 64 den Nobelpreis für die Entwicklung des Lasers und des Masers bekommen hatte.
Also viel Unterstützung vom Vater bis zum früheren vorangehenden Nobelpreisträger für Reinhard Genzel. Erdal Tekin vom Aelius-Förderwerk. Sie haben etwas anderes, ein Mentoring-Programm. Wo setzen Sie da an? Wem stellen Sie wen zur Seite als Ansprechpartner, als Begleitung?
Genau, unser Mentoring-Programm der Chancen vermittelt Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Familien, Persönlichkeiten aus verschiedensten Umfeldern, sei es aus der Wissenschaft, Politik oder auch der Wirtschaft. Und wir versuchen einfach durch dieses 1:1-Mentoring eine Perspektive zu bieten, den Kindern, den Schülerinnen und Schülern, welche Perspektiven später einen erwarten können, wohin es gehen kann. Eine Ansprechperson, die auch helfen kann und zur Seite steht.
Sie stammen selber aus einer Nicht-Akademiker-Familie. Jetzt sind Sie an der TU München, auch Exzellenzuniversität. Erzählen Sie ein bisschen von sich.
Ja, ich bin auch auf einfachen Verhältnissen aufgewachsen und ich hatte selber keine nennenswerte Unterstützung in meiner Kindheit, sage ich mal. Also, dass mir jemand Physik schon nebenbei im Schulunterricht beibringt oder so, das war nicht für mich der Fall. Ich habe mir alles selber erarbeitet, dementsprechend der Weg an die Universität ein großer Sprung, den die meisten aus meinem Milieu oder aus meinem Hintergrund eben nicht wagen oder nicht machen können. Eben anhand der Umstände, in denen man aufwächst, anhand der Unterstützung, die einem halt nicht gegeben wird, Es sind viele Faktoren, die mit reinspielen, die dazu führen, dass wir eben diesen Unterschied haben, wie das Elternhaus einen beeinflusst, ob man es eben schafft, die Träume, die man selber hat, zu verfolgen oder eben nicht.
Und wenn Sie jetzt auf diese zum Beispiel Nobelpreiswoche schauen oder auch auf die Leibniz-Preise, was ist Ihre Haltung vom Aelius-Förderwerk? Was hat die Masse von Studierenden davon, wenn so ein Spitzenforscher wie der Professor Genzel ausgezeichnet wird?
Also erst einmal ist es natürlich eine Ehre für die Spitzenforschung. Damit wird ja explizit exzeptionelle Leistung in einem spezifischen Feld ausgezeichnet und prämiert mit einem hohen Preisgeld. Es wurde vorhin erwähnt, dass auch in der Lehre beispielsweise Preisgelder ausgeschüttet werden. Die sind meistens aber nicht annähernd so hoch. Und dementsprechend wird damit eigentlich nur das befestigt, was eigentlich schon vorherrscht. Also diejenigen, die schon Spitzenforschung betreiben, die können damit weiterhin unabhängig forschen, was ja auch gut ist. Aber die Studierenden in der breiten Masse genießen davon nicht direkt Vorteile.
Was würden Sie sich denn da wünschen von einem Studierendenförderwerk? Bei Kriterien, die man ansetzen könnte?
Weitere Kriterien, die man natürlich ansetzen könnte, wären eben Aspekte, die die Lehre betreffen. Also wie ist das Betreuungsverhältnis von Professoren oder Doktoranden zu den Studierenden? Da gibt es viele Kennzahlen, die derzeit auch erhoben werden, wie man die Lehre unterstützen kann, wie die breite Masse davon profitieren kann. Solche Kriterien, die gibt es, die werden auch erfasst, bloß dienen sie nicht als Entscheidungskriterium für solche Preise.
Professor Mukherjee, wie ist denn das? Im Ausland wird auf berühmte Preisträger ja nun auch schon geschaut. Ne? Es gibt so ein Ranking, Nobelpreisliga, da ist logisch Stanford, die USA weit vorne, ganz oben. Dann weiter hinten Israel mit seinem Technologieinstitut und Deutschland kommt dann mit seiner Max-Planck-Gesellschaft. Wie merken Sie denn beim Deutschen Akademischen Austauschdienst mit der internationalen Brille, wie auf Forschung in der Nobelpreisliga geschaut wird, durch die Eltern, durch anfragende Masterstudenten?
Na, ich glaube schon, und da will ich ein bisschen auch dagegen halten, was gerade gesagt worden ist. Ich glaube schon, dass eine Nobelpreisvergabe eine, wie ich eben sagte, Breitenwirkung auch hat. Selbst wenn ein Forscher bei der Max-Planck-Gesellschaft ist, eine Forscherin bei einer außeruniversitären Institution tätig ist, so ist diese Person doch in aller Regel in unserem deutschen System, das eben komplex aufgebaut ist, doch immer mit einer Universität verbunden. Lehrt sehr häufig auch an einer Universität und hat dann eben auch eine große Forschergruppe und dort sind dann auch Studierende aktiv. Und natürlich erhöht das auch die Attraktivität einer Universität im Hinblick auf Studierende. Also ich glaube, Forschung, Lehre, Transfer sind schon sehr stark miteinander verbunden. Und eine Nobelpreisvergabe führt dann natürlich auch zu einem positiven Effekt in der Lehre. Das ist ja völlig klar. Wir sind in Deutschland, wie ich sagte, etwas komplexer aufgestellt. Wir haben die Max-Planck-Gesellschaft, wir haben andere große außeruniversitäre Einrichtungen. Aber diese Einrichtungen sind ja immer über Professuren mit Universitäten verbunden, sodass dann auch immer die Universitäten, mit denen die Max-Planck-Direktoren oder andere verbunden sind, auch von einer solchen Preisvergabe profitieren. Und wenn man das ganze System in Deutschland nimmt, dann sind wir gar nicht so erfolglos bei Nobelpreisvergaben, ganz im Gegenteil. Und auch bei anderen Preisen, der Nobelpreis ist ja etwas, was jetzt eine besondere Strahlkraft hat, aber Sie haben ja auch auf andere Preise hingewiesen und auf andere Auszeichnungen, die wir natürlich auch genau betrachten. Ich glaube, Deutschland steht im Wettbewerb sehr gut da. Es wird auch sehr stark gesehen. Deswegen ist Deutschland ja in den letzten Jahren auch zu einer der Top-Destinationen für internationale Studierende geworden. Das kommt ja nicht von ungefähr.
Wie sieht denn das dann aus, dieses Gesehenwerden? Also fragen die Ihnen Löcher in den Bauch? Beim IADAD?
Ja, natürlich.
Wo geht denn mein Kind bitte hin?
Ja, natürlich. Also das ist ja genau unser Tagesgeschäft beim DAAD. Wir sind in 100 Ländern präsent, in über 100 Ländern. Wir haben in vielen Ländern unsere Büros. Was dort passiert, ist natürlich die Beratung von Studierenden, von Wissenschaftlern, von Promovierenden, die eben in Erwägung ziehen, nach Deutschland zu kommen. Und das sind in den letzten Jahren immer mehr geworden. Ich will betonen, letztes Jahr haben wir Frankreich überholt. Wir sind die Top-Destination an Platz 4 weltweit für internationale Studierende nach den USA, Australien und Großbritannien. muss man sehen, wie sich das nach der Corona-Pandemie weiterentwickeln wird. Aber genau das sind die Fragen und das schauen sich die Leute ja auch selber an. Das ist ja kein Geheimwissen, sondern die Studierenden gucken genau, ach, in Deutschland, da ist eine Arbeitsgruppe, da sind mehrere Preise vergeben worden, da sind sehr anerkannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, da möchte ich gerne auch meine Promotion anfertigen oder da müsste ich auch zum Masterstudium hin. Genau das sind die Effekte und genau das ist auch Kern unseres Beratungsgeschäfts.
Birgitta Wolf, rund um die verschiedenen Exzellenzinitiativrunden haben wir darüber ja nun auch schon gesprochen. Dieses Geben und Nehmen des Außeruniversitären und der Hochschulen selber. Jetzt haben wir mit der Max-Planck-Gesellschaft und dann haben wir die Leibniz-Gesellschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Helmholtz-Institute. Das sind ja alles außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Seit Jahren kriegen die konstant ihr Geld mit 5% plus. Und wie sieht es bei den Hochschulen aus? Haben die da auch irgendwie was sich jetzt sichern können?
Länderspezifisch unterschiedlich. Das ist ja das Schöne am föderalen System in Deutschland, dass es bei den Hochschulen durchaus auch länderspezifische Unterschiede gibt. Finde ich alle gleichermaßen schön. In einigen Bundesländern sieht es ganz gut aus. Zum Beispiel im Bundesland Hessen, wo ja Denny Mukherjee als Gießener und ich als Frankfurterin sind, haben wir im Hochschulpakt immerhin auch eine 4%ige Steigerung für die nächsten 5 Jahre aushandeln können. In anderen Bundesländern sieht es anders aus. Ich glaube, es ist immer gefährlich, wenn man jetzt solche Vergleiche macht. Wichtig ist es ja, dass die Kooperation zwischen den Außeruniversitären und den universitären Wissenschaftlerinnen gelingt. Denny Mukherjee hat eben angedeutet, die meisten Kollegen, die an Max-Planck-Einrichtungen oder anderen Außeruniversitären arbeiten, übrigens auch an welchen, die nicht zu den genannten 4 Verbünden gehören, sind ja zugleich auch Universitätsangehörige. Die haben eine Professur per Definition immer irgendwo an einer Hochschule, weil ja nur Hochschulen überhaupt Professuren vergeben, nur Promotionsrechte haben. Also das ist angelegt, dass wir ganz eng kooperieren. Die Hochschulen werden vielfach sozusagen als Herzstück der deutschen Wissenschaftslandschaft bezeichnet, weil nämlich nur sie Forschung und Lehre zusammenführen. Die Außeruniversitären haben ja in der Regel eine dezidierte Mission, Top-Forschung zu machen. Und durch die Anbindung an uns schwappt von dieser Forschungsexzellenz eben dann auch richtig was rüber in die Lehre. Aber das Scharnier dafür sind die Hochschulen.
Bei der letzten Exzellenzrunde, da ist ja auch aufgestiegen die TU Dresden und da hatte im vergangenen Sommer Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange das eben auch betont, dass Dresden da wohl mit reingerutscht ist, weil es so eine Verbindung gab zu 28 außeruniversitären Einrichtungen. Was hat sich denn da verändert in den Jahren? Also früher mag es doch so gewesen sein, dass man nebeneinander herlebte und arbeitete und mit Skepsis aufeinander geblickt hat.
Ja, das ist, da muss man ganz ehrlich sein, leider zum Teil auch jetzt noch so. Ich halte das aber für falsch. Also das ist noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit, auch Bewusstseinsbildung, aber Dresden Konzept, wie das dortige Konzept lustigerweise heißt, ist wirklich ein tolles Beispiel dafür, dass wenn man wirklich ehrlich miteinander kooperiert, sich, wie das so schön neudeutsch heißt, echte Win-Win-Szenarien ergeben, weil eben beide Typen von Einrichtungen und innerhalb der Außeruniversitären ja auch wieder spezifisch ausdifferenziert alle ihre spezifischen Stärken haben. Und wenn man die dann vernünftig zusammenbringt, ist das Ganze eben mehr als die Summe seiner Teile.
Mhm. Von Nobel bis Leibniz, wem nützen Wissenschaftspreise? Fragen wir heute in unserem Bildungsmagazin in Campus und Karriere. Und auch Sie können da bitte gerne anrufen unter 00800 44644464, sich einschalten. Oder Sie schreiben uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wohin geht man? Schauen wir mal an die TU München. München 36 Mal sind dort die Unis bislang ja ausgezeichnet worden, also Forscher von ihnen mit dem Leibniz-Preis. Erdal Tekin, Maschinenbaustudent, war das jetzt Zufall oder sind Sie auch schon gerne an so eine renommierte Uni gegangen wie die TU München, auch Exzellenzuniversität?
Ja, die TU München hat natürlich eine Strahlkraft nach draußen, ein Renommee, das ist ja, das bleibt ja auch den angehenden Studierenden nicht verborgen. Also es spielt auf jeden Fall eine Rolle bei meiner Studienwahl und auch bei denen meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen. Dementsprechend ist das Renommee wichtig. Jedoch spiegelt dieses Renommee nicht immer ab, sag ich mal, was in puncto Lehre angeboten wird, sondern eher, was in Richtung Forschung angeboten wird.
Mhm. Und das ist ein Problem für Sie?
Als Studierender schon, denn von der Forschung bekommt man als Student oder Studierender nicht zwingend immer was mit, vor allem in den Anfangsjahren. dann hat man nicht unbedingt die beste Lehre, obwohl man an einer Exzellenzuniversität ist. Und das ist ganz unabhängig, von welchem Standort man da redet.
Wo könnte denn da für Sie die Umwegrendite, von der ich anfangs sprach, liegen?
Es wäre natürlich wünschenswert, dass einerseits die Exzellenzinitiative also Punkte, die die Lehre betreffen, stärkt in Fokus nimmt. An meiner Universität zum Beispiel gibt es einen Punkt, nämlich Spitzenforschung, Karriere und Frauenförderung. Und da könnte man noch weiter ansetzen, dass die Studierenden da noch viel stärker berücksichtigt werden in diesen Förderungen. Und auch speziell die Lehrpreise oder die Förderungen, die speziell für die Lehrer ausgeteilt werden und honoriert werden, dass die eben einen höheren Stellenwert genießen.
Frau Wolf, ist das schon der Punkt, um mal auf Sie, auf die Hochschulrektorenkonferenz zu gucken und den Ars Legendi-Preis zumindest mal anzusprechen? Also Da geht es ja um Auszeichnungen im Bereich der Lehre. Stifterverband für die deutsche Wissenschaft macht das und Sie als HRK und dafür gibt es seit 2006 immerhin 50.000 Euro.
Ja, das ist in der Tat auch ein Wort. Und wie gesagt, um damit gute Lehre zu machen, ist 50.000 Euro tatsächlich schon einiges. Gute Lehre ist ja Gott sei Dank meist grundfinanziert, während exotische Forschung halt immer Drittmittel zusätzlich braucht. Und es gibt neben dem Ars Legendi-Preis, der ist vielleicht sowas wie der Nobelpreis für die Lehre im deutschsprachigen Raum, ja auch noch eine ganze Reihe weitere Lehrpreise. Die Bundesländer haben alles Mögliche, zum Teil gemeinsam mit Stiftungen. Es gibt auch an den einzelnen Hochschulen zum Teil wirklich inzwischen sehr bekannte und auch renommierte Lehrpreise. Bei uns an der Goethe-Uni auch einen 1822er Lehrpreis, gestiftet von der örtlichen Sparkasse. Und das sind auch schon richtige Feste immer, die wir ganz bewusst auch feiern, um eben zu signalisieren, hört mal, Wissenschaft ist nicht nur Forschung. Gerade an einer Universität gehören Forschung und Lehre immer zusammen. Aber ich würde absolut zustimmen. Was Herr Tekin sagt, ist schon richtig. Man könnte auch bei den Nobelpreisen mal genauer hingucken, wer macht da welche Lehre. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass einer der beiden diesjährigen Nobelpreisträger im Bereich Wirtschaftswissenschaften, der Paul Milgram, eines der besten BWL-Lehrbücher auch geschrieben hat. Ich hatte in den 90ern im letzten Jahrhundert das Glück, bei ihm selbst auch als Doktorandin mal studieren zu können. Und da habe ich mich auch gewundert, warum wird sowas nicht auch betont? Das, glaube ich, wäre für die Wissenschaft eine gute Visitenkarte, wenn man öfter zeigen könnte, dass wirklich sehr häufig Leute, die super Forschung machen, auch tolle Lehrer sind.
Jetzt, das ist doch ein interessanter Moment. Sie haben das so en passant erwähnt. Der Reinhard Genzel hat das auch gesagt, sprach von seinen Vätern. Doktor, Vater, kennt man ja nur auch den Begriff. Was macht das denn mit einem, Frau Wolf, wenn Sie das so gehört haben, dass der jetzt den Nobelpreis gekriegt hat? Ist das so eine Art große Familie wirklich? Und was macht dann Herr Tekin, ne, das für neue Studierende, die aus Nicht-Akademiker-Familien kommen?
Also ich glaube, dass man da verschiedene Argumente nicht beliebig vermischen darf. Ich glaube, man freut sich einfach immer, wenn man Leute, die man selber sympathisch gefunden hat, die einem auch selber geholfen haben, dann nachher in einem Kontext wieder trifft, in der ihnen auch irgendwie was Gutes zukommt. Also ich freue mich für andere da wirklich vorbehaltlos mit. Man müsste jetzt untersuchen, ob das für Studierende aus unterschiedlichen Elternhäusern eine unterschiedliche Wirkung hat. Ich glaube, man darf diese Wissenschaftspreise jetzt nicht überfordern. Ich meine, wir haben in der Besteckschublade auch nicht nur Messer oder nur Löffel oder nur Gabeln. Die Wissenschaftspreise haben halt eine andere Funktion, als unmittelbar jetzt Bildungsgerechtigkeit zu schaffen. Ich glaube, man muss da dann wirklich in die gesamte Besteckschublade schauen, um auch die Instrumente, die dezidiert für Bildungsgerechtigkeit sorgen sollen, zu würdigen und nicht Wissenschaftspreisen vorwerfen, dass sie das möglicherweise nicht machen. Jedes Instrument ist ja für ein bestimmtes Problem konstruiert und man überfordert es, wenn man dann von einem Löffel erwartet, der muss auch einen rohen Kohlkopf schneiden können. Das wird er nicht können.
Aber wären es immer mehr Silberlöffel in der Schublade, um im Bild zu bleiben? Jetzt gibt es zum Beispiel auch Preise für gute Lehre vom Deutschen Hochschulverband, 10.000 Euro für den Rektor des Jahres. Das Geld bekommt Michael Hochs Uni Bonn, auch eine Exzellenzuniversität, großer Gewinner in der letzten Vergaberunde. Deshalb vielleicht mal an Herrn Mukherjee die Frage Richtung Gießen, Richtung Justus-Liebig-Universität. Nehmen wir mal die Leibniz-Preise. Einmal gab es einen Gießener Forscher, Friedrich Lenger ist das gewesen, 2015, Historiker.
Ja, in der Tat. Und das zeigt eben auch an diesem Preis, wie stark die Geschichtswissenschaft insgesamt aufgestellt ist.
Denn aber nur einmal Gießen, ne?
Das ist richtig. Aber es gibt ja nicht nur den einen Preis. Es gibt ja eine ganze Reihe von Wissenschaftspreisen. Wir sind jetzt mit den Nobelpreisen eingestiegen. Aber im Grunde genommen geht es ja bei der Preisvergabe um viele Preise, die vergeben werden. Wir haben auch die europäischen Preise, die sogenannten ERC-Grants, bei der die Universität Gießen in den letzten Jahren mehrfach erfolgreich gewesen ist. Da fließen ähnlich hohe Mittel, 2,5, 3, 4 Millionen Euro an einzelne Forscherinnen und Forscher und ihre Teams. Wir haben eine ganze Reihe von anderen Auszeichnungen. Ich glaube, man muss das in einen größeren Kontext stellen, so wie es auch Gitta Wolf eben getan hat. Die Preisvergaben auf unterschiedlichen Ebenen, die sind ja eine Manifestation des sportlichen Wettbewerbs, wenn man so will, im Wissenschaftsbetrieb. Es geht um einen Wettbewerb der Ideen, der Methoden, der Ansätze. Und die Preise, die sind dazu da, eben besonders originelle Ansätze, besonders leistungsfähige Ansätze auch auszuzeichnen und die Köpfe, die dahinter stehen. Und davon profitieren dann eben auch ganze Teams. Und ich glaube, man sollte jetzt nicht mit den Preisvergaben zu sehr jetzt hineingehen in eine Hierarchisierung des Systems. Natürlich ist es interessant zu sehen, gerade für uns beim DAAD, bei uns sind ja alle Hochschulen Mitglieder und ihre Studierendenschaften auch. Natürlich ist es für uns interessant zu sehen und auch in der Beratung international wichtig, wo sind welche Forscherinnen und Forscher mit welchen Preisen, wie oft ist eine Hochschule ausgezeichnet worden, in welchem Wettbewerb. Aber die Breite in der Qualität, in der hohen Qualität, ist eigentlich ein sehr, sehr starkes Gut in Deutschland. Deswegen würde ich jetzt bei einzelnen Preisen einzelne Standorte ungern gegeneinander ausspielen wollen.
Aber ich muss mich ja irgendwie verorten, Herr Tekin. Spielte das für Sie irgendeine Rolle oder haben Sie sich jetzt netterweise auch mal mit Nobelpreisen und so beschäftigt für unsere Sendung?
Ja, für diese Sendung habe ich mich auch mit dem Thema Nobelpreis ein bisschen auseinandergesetzt. Und wie Sie richtig sagen, also es ist auf jeden Fall ein Preis, der wissenschaftliche Exzellenz honoriert und dementsprechend diese Kriterien in Sachen Lehre oder so nicht berücksichtigt. Die Frage ist halt, ob man das machen muss. Ich kann durchaus den Standpunkt nachvollziehen, dass der Preis explizit aus diesem Grund eingeführt wurde. Die Frage, die sich mir dann halt stellt, ist, wie wird denn die Lehre oder wie wird denn generell die Situation der Studierenden dadurch oder generell unterstützt? Und ich denke, da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Und dementsprechend ist das Renommee natürlich, wenn jemand einen Nobelpreis bekommt, dann steigt das Renommee und es entsteht eine Struktur, die sich manifestiert. Wenn man beispielsweise in einem Ranking landet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man in diesem Ranking auch bleibt. Und dementsprechend schafft man eben durch die Verteilung von solchen Preisen auch Strukturen, die auch langfristige Wirkung haben. Und die Frage ist dann da, ist das gewünscht oder was für Folgen hat das?
Also ich höre bei Ihnen raus, es gibt Verbesserungsbedarf und Herr Mukherjee, Sie haben aber trotzdem als DAAD-Präsident andersrum die Erfahrung gemacht, wir wirken irgendwie anziehend. Es gibt ja auch nur Rückholprogramme aus Nordamerika seit Jahr und Tag für Deutsche oder Forscher mit deutschem Pass, dass sie zurückkommen nach Deutschland. Dann gibt es die private Exzellenzinitiative, Johanna Quandt, kann man auch mal erwähnen. Also das Ringen um die Spitzenforscher. Sind wir schon spitze oder stimmt das, was Herr Tekin sagt?
Also ich würde das gerne ein bisschen auseinanderziehen wollen. Das eine ist, wir dürfen genauso wie im Sport, ich glaube, hier ist die Analogie durchaus zutreffend, wir dürfen Spitze gegen Breite nicht ausspielen. So wie im Sport Spitze auch nur möglich ist, wenn man ein vernünftiges Breitensportsystem, eine frühe Förderung in der Breite hat, aus der sich dann eine Spitze in einzelnen Disziplinen entwickeln kann. Ähnlich ist es eben auch in der Wissenschaft und da fahren wir in Deutschland eigentlich traditionell sehr gut. Das hat mit unserem föderalen System zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir aus verschiedenen Gründen in Deutschland eben nicht so eine Hierarchie haben wie in anderen Staaten. In den USA schauen wir immer auf Stanford, Harvard und so weiter. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass es sehr, sehr viele Einrichtungen gibt in der tertiären Bildung, die überhaupt keinen Qualitätsstandards genügen. Das haben wir in Deutschland Gott sei Dank nicht. Wir haben eine sehr, sehr hohe Qualität in der Breite, in Forschung, in Lehre, in Transfer. Und das sage ich ganz bewusst als DAAD-Präsident, denn bei uns sind eben alle Hochschulen in Deutschland auch Mitglied und sie alle repräsentieren diese hohe Qualität. Die Wissenschaftspreise, die stehen eben nicht für die Bildungsgerechtigkeit, wie Gitta Wolf zu Recht gesagt hat, auch nicht für die hohe Qualität in der Breite, sondern sie sind dezidiert dazu da, Spitzenleistungen auszuzeichnen. Aber was eben gut ist in unserem System ist, dass diese Wissenschaftspreise ja zwar an einzelne Personen gehen, aber sie müssen mal bei den Dankesreden immer mal dann dabei sein und hören, wie die Preisträgerinnen und Preisträger darüber sprechen. Der größte Teil einer jeden Dankesrede, die ich mitbekommen habe, wird darauf verwendet, all denen zu danken, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten eben nicht in Einsamkeit und Freiheit heute, sondern immer in Teams. Sie profitieren enorm vom Input der Studierenden aus der eigenen Lehre. Und das machen sie bei ihren Dankesreden zu Recht auch immer geltend. Deswegen, ich glaube, man sollte das nicht so gegeneinander stellen, sondern die Wissenschaftspreise sind eingebunden in ein Gesamtsystem. Sie highlighten etwas in unserem System, den Wettbewerbsgedanken, aber sie haben eben auch eine Breitenwirkung, eine Teamwirkung. Und da steht Deutschland, glaube ich, im internationalen Wettbewerb, das kann ich mit Fug und Recht sagen, gar nicht schlecht da. Unterschiedliche Universitäten natürlich in unterschiedlichem Maße, aber das System als Ganzes, für das der DAAD steht, ist im internationalen Wettbewerb gut aufgestellt.
Ich begrüße in unserer Runde Eike Weber, ehemaliger Direktor eines Fraunhofer-Instituts. Ich grüße Sie, Herr Weber.
Ja, hallo, Eike Weber hier.
Ja, Ihr Beitrag bitte.
Ja, ich finde die Diskussion sehr interessant, denn es ist in der Tat so, dass Nobelpreise die Spitze des Eisbergs der Auszeichnung von der Spitzenforschung auf den verschiedenen Gebieten sind, die dadurch ausgezeichnet werden. Aber wir sprachen auch über die Aufstellung der Forschung in Deutschland. Und ich habe da folgende Beobachtung gemacht nach meinen 23 Jahren in den Vereinigten Staaten. Ich war an der UC Berkeley in Kalifornien tätig, habe ich bemerkt, wie wichtig in der amerikanischen Forschung der Wettbewerb der Forscher untereinander ist. Also selbst Spitzenforscher müssen sich bemühen, wieder neue Gelder zu bekommen, um ihre Leute zu bezahlen, Anträge schreiben. Ein Physik-Nobelpreisträger aus Deutschland, der in Amerika arbeitet, Horst Störmer, hat sich bei mir beschwert, dass die National Science Foundation seinen Antrag abgelehnt hätte. Er hatte gedacht, wenn er darunter schreibt, Horst Störmer, Nobelpreisträger, geht das von selber, aber hat gesagt, er hätte sich auch nicht besonders viele Mühe gegeben. Und da kommt jetzt meine Frage. In Deutschland haben wir die Spitzenforschung ja besonders in der Max-Planck-Gesellschaft, die das sogenannte HANAP-Prinzip anwendet, das Sie auch gerade vorhin erwähnten. Und das HANAP-Prinzip geht ganz anders. Das sagt, wir wählen die Spitzenforscher aus und wenn wir ein solches potenzielles Genie identifiziert haben, geben wir dieser Person alle Mittel, die er oder sie braucht, um diese Spitzenforschung zu betreiben. Und das ist ein ganz anderer Ansatz wie der Ansatz in den USA, wo man sagt, selbst Spitzenforscher sollen durch Wettbewerb angereizt werden, immer noch ihre tollsten Ideen zu verwirklichen und zu entwickeln. Und daher ist ja auch zu beobachten, dass wir zwar in der Max-Planck-Gesellschaft, ich weiß nicht, wie viele Nobelpreisträger sind im Moment Max-Planck-Direktoren, ich schätze mal 12 oder so. Aber wenn man schaut, wer hat denn seinen Nobelpreis bekommen durch Forschung an einem Max-Planck-Institut, dann wird die Statistik schon sehr, sehr ärmlich, weil ich nämlich befürchte, dass dieses HANAC-Prinzip, dass man den Spitzenforscher auswählt und dann alle Mittel gibt, die er haben möchte, nicht die Kreativität fördert in der Form, wie sie zum Beispiel durch den Wettbewerb um die besten Ideen gefördert werden im amerikanischen System. Also mein Vorschlag wäre, selbst Spitzenforscher sollten noch immer im Wettbewerb um Mittel und um Fähigkeiten kämpfen, weil dieser Wettbewerb Kreativität fördert und dadurch auch die besten Ideen weiterhin fördert. Deswegen bin ich etwas skeptisch gegenüber diesem Grundprinzip der Max-Planck-Gesellschaft.
Ich kann Sie leider nicht nicken sehen. Ich hoffe innerlich, Sie nicken. Brigitta Wolf, weil Sie ja nun auch im HAK-Präsidium für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs zugleich zuständig sind. Was machen Sie mit diesem Aufschlag von Eike Weber?
Und auch für Kooperation, was ich aus Sicht der HRK tatsächlich auch sehr stark auf die Kooperation und den Kooperationswillen zwischen Hochschulen und Außeruniversitären bezieht. Also ja. Ich dachte gerade an kürzlich Begehungen für irgendwelche Exzellenzwettbewerbe, Exzellenzvorbereitungswettbewerbe und natürlich sind Max-Planck-Kollegen und Kolleginnen in unseren Uni-Teams dabei. Insofern bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich auf die Idee gekommen wäre, für Max-Planck-Kollegen anzunehmen, dass die sich nicht im Wettbewerb aussetzen. Die haben natürlich ein dickeres Grundfinanzierungspolster für Forschung, worum sie ja auch immer wieder von Uni-Kollegen, Kolleginnen beneidet werden. Aber wenn man dann zusammen auftritt und zusammen beispielsweise Sonderforschungsbereiche oder Exzellenzcluster entwickelt, glaube ich, können alle doch von den komplementären Stärken, und bei Max Planck ist das zweifelsohne die gute Grundausstattung für Forschung, profitieren. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Max-Planck-Kollegen sich auch noch dem Wettbewerb stellen. Und es geht ja nicht nur auch um den Wettbewerb um Mittel, sondern immer auch um den Reputationswettbewerb. Und letztlich ist Geld kein Ergebnis von Forschung, sondern das ist Input. Ja, Output sind gute Forschungsartikel, sind Patente, sind Zitationen, ist tatsächlich irgendwas, was auch in der Lebenswirklichkeit von Menschen ankommt. Und ich glaube, da darf man Input und Output nicht gleichsetzen. Und ich gönne den Max-Planck-Kollegen, was sie haben. Und wie gesagt, wir laden sie immer ein, mit uns gemeinsam Wettbewerbe zu bestreiten. Und ich habe auch den Eindruck, das machen die schon.
Ja, also ich habe vielleicht etwas übertrieben, aber fingen ja an mit dem Harnack-Prinzip, nicht wahr? Und ich denke eben, das Harnack-Prinzip per se ist nicht ausgesprochen die beste Möglichkeit, einer Organisation wie Max Planck zu steuern, sondern es stimmt vollkommen, Sie haben recht, natürlich auch als Fraunhofer-Direktor, wir haben ja ein gemeinsames Programm mit Max Planck, wir haben da auch wirklich sehr interessante, innovative Forschung betrieben, aber es ist wirklich richtig, ein Max-Planck-Direktor ist schon so gut ausgestattet, dass der schon viel tun kann, ohne eben viele weitere Initiativen. Es hängt dann eben von den inneren Antrieben des einzelnen Forschers ab, wie weit er da gehen möchte. Also mein Punkt nur ist wirklich zu sagen, Wettbewerb ist wirklich in der Tat nicht nur schädlich. Natürlich ist das Anträge schreiben lästig und so weiter. Aber Wettbewerb führt auch dazu, dass man sich an der Stirn kratzt und neue Ideen einbringt, weil man weiß, nur mit neuen Ideen kann man eben dann wieder weitere Mittel anfordern und so weiter. Und bei Max Planck ist eben durch die hohe Grundfinanzierung der Antrieb sicherlich ein anderer. Aber ich stimme dem, was Sie gesagt haben, vollkommen zu, dass wir natürlich dadurch, dass die Max-Planck-Institute so gut ausgestattet sind, in den Kooperationen da eine sehr gute Möglichkeit haben. Aber ich denke, wie ja auch die Helmholtz-Gesellschaft versucht hat zu erkennen, durch diese sogenannte programmorientierte Forschung ein Element des Wettbewerbs einzuführen, der meines Erachtens auch bei Helmholtz noch viel zu schwach ist, weil nur ein kleiner Teil der Mittel wirklich ernsthaft im Wettbewerb vergeben wird, sondern die ganze programmorientierte Forschungsanforderung am Ende enden mit Budgets, die sehr ähnlich sind, mit denen man angefangen hat. Aber diese Idee, dass man also durch Wettbewerb das Beste auch aus Forschern herauskitzeln kann, das sollte man in Deutschland vielleicht noch ein bisschen stärker berücksichtigen.
Vielen Dank, Professor Eike Weber, dass Sie sich eingeschaltet haben in unserer Sendung Wem nützen Wissenschaftspreise bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Sie haben die 00800 4464 4464 gewählt. Wem nützen Wissenschaftspreise? Schauen wir mal auf die Auswirkungen auf die Lehre für Bachelor und Master, Doktoranden, Postdocs und dann ja auch Juniorprofessuren. Frau Wolfe, wo schalten Sie sich da ein? Wo ist im Augenblick für Sie von der Hochschulrektorenkonferenz Förderbedarf?
Ja, Sie haben da ein ganzes Spektrum an Instrumenten,
genau, von
und
bis auf,
Möglichkeiten genannt. Ich finde mal, es ist wichtig, vorher zu fragen, für welches Problem suchen wir gerade eine Lösung und dann nicht von einem Instrument zu erwarten, dass es sozusagen der Alleskönner sein wird. Also für uns sind in der Tat, Stichwort Tenure-Track-Professur, planbare und berechenbare Perspektiven, die nicht zu verwechseln sind mit Verbeamtung von der Wiege bis zur Bahre. Darum geht es nicht.
Also das sind so 100 entfristete Stellen an deutschen Hochschulen, ne?
Ja, genau. Jetzt geht auch wieder was durcheinander. Aha. Entfristete Stellen, die gibt es ja auch sozusagen außerhalb der Professorenschaft. Bei den Tenure-Track-Professuren geht es ja um die Idee, dass man junge Kollegen, Kolleginnen wirklich relativ kurz nach Vollendung der Promotion, also ohne eine lange Habilitationsphase, die es ja früher häufig gab, und auch ohne eine sehr lange Postdoktorandenphase, schon auf Professuren berufen kann. Und da gab es in der Tat das von Ihnen ja angedeutete 1000-Professuren-Programm der Bundesregierung und etliche Landesregierungen haben ja da auch nochmal nachgelegt. Und inzwischen, glaube ich, ist an allen Hochschulen die Erkenntnis gereift, dass dieses neue Instrument zumindest mal ausprobierenswert ist. Also auch in Frankfurt haben selbst die Fachbereiche, die da zunächst sehr zurückhaltend waren, inzwischen doch Tenure-Track-Professuren in ihr Instrumentarium aufgenommen. Und das finde ich ziemlich gut. weil wir da insbesondere auch eine Selektionswirkung sehen, über die wir bislang noch gar nicht gesprochen haben. An der Goethe-Uni hatten wir bei den Habilitationen ganz klar einen Gender-Bias. Wir hatten da nur 28% Habilitationen von weiblichen Nachwuchswissenschaftlerinnen. Und bei den Juniorprofessuren oder Tenure-Track-Professuren ist die Frauenquote schlagartig gestiegen. Bei uns liegt die in der Größenordnung 50%, an einigen Hochschulen sogar schon drüber. Und das, finde ich, ist ein gutes Instrument. Und da kann man nämlich daraus schließen, dass wenn man verlässliche Perspektiven bietet, selbst wenn sie ja nicht gleich eine 100%ige Garantie für einen lebenslanglichen Professorenjob sind, man offensichtlich gerade Frauen in einer Lebensphase, in der man Planbarkeit braucht, die Einstiegsbarrieren in eine wissenschaftliche Karriere als Professorin doch deutlich senken kann, wenn man damals zielgruppenorientiert überlegt, mit welchem Instrument man genau das Problem, was diese Frauen haben, lösen kann. Und das, finde ich, ist ein Ansatz, den ich für wissenschaftsadäquat und differenziert halte. Da muss man natürlich immer die Zahlen, Daten, Fakten nachverfolgen, evidenzbasiert argumentieren. Aber ich glaube, bei der Tenure-Track-Professur sieht man, dass es ein in mehrerlei Hinsicht ziemlich gutes Instrument ist. Es erleichtert gerade Frauen die Entscheidung für die Wissenschaftskarriere. Und für die Wissenschaft ist das gut, für die Hochschulen, für die Außeruniversitären, weil uns dadurch insbesondere weibliche Talente, die vorher was anderes gemacht hätten, endlich nicht mehr durch die Lappen gehen.
Dann möchte ich unter den Aspekten Transnationalität gerne nochmal Professor Mukherjee ansprechen und auch Herr Tekin und fragen, was macht man jetzt, wenn man keine akademische Herkunft hat? Erstmal Herr Professor Mukherjee. Transnationalität weil man sich fragt, wie kriege ich die Leute rein? Ne? Rückkehrkonferenz Nordamerika zum Beispiel bei Ihnen, Sie hatten ein Japan-Programm mit Gänzel. Also sehen Sie aus, Beispiele aus dem DAAD-Alltag.
Na, wir haben ja ganz viele Formate, mit denen wir versuchen, aus der Welt die jungen Talente nach Deutschland zu holen. Und unser Fokus beim DAAD ist dabei natürlich nicht einfach Spitzenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Deutschland zu holen, die schon längst einen Rang und einen Namen haben, sondern unsere Aufgabe als DAAD ist ja im Gesamtsystem eher auf die jüngeren Menschen zu schauen weltweit. Wer sind die talentiertesten Personen und können wir ihnen einen Weg nach Deutschland bahnen, damit sie hier ein Masterstudium machen, eine Promotion abschließen, vielleicht später auch einen Weg auf die Professur finden. Aber immer natürlich mit dem Hintergedanken, dass es nicht darum geht, die Leute einmal nach hier zu holen und dann hier zu behalten, sondern wir stehen für das, was man Brain Circulation nennt. Also, dass die Menschen nach Deutschland kommen, hier eine Zeit bleiben, manche vielleicht auch für länger oder für die gesamte Karriere bleiben, aber dann auch wieder in ein anderes Land gehen, in ihr Ursprungsland zurückgehen und damit zum weltweiten Austausch in der Wissenschaft beitragen. Und wir gucken natürlich bei der Talentsuche mit unseren Gutachtern und Gutachtern, das machen ja nicht wir in Bonn, sondern das ist wie bei der DFG genauso, das machen unsere vielen, vielen Gutachterinnen und Gutachter, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Hochschulen, in den Auswahlprozessen. Wir gucken natürlich nach den Talenten schon in einem frühen Stadium. Da blicken wir auch auf Menschen, die vielleicht noch gar keine akademische Bildung haben, aber einen guten einen guten Schulabschluss haben und schauen eben auf die Leistungsmerkmale. Wobei wir natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit auch darauf schauen, ob wir in der Entwicklungszusammenarbeit nicht Menschen auch fördern können, die eben benachteiligt sind, die vielleicht nicht aus einem bildungsnahen Elternhaus kommen. Also das sind alles Teile der Mission auch des DAAD, denn wir wollen nicht nur Talente fördern, die eben Startvorteile hatten und haben, sondern wir schauen nach Talenten, wir schauen nach den leistungsfähigsten jungen Menschen, unabhängig davon, welche Ausgangsvoraussetzungen sie haben. Und unsere Bilanz, wir haben in den letzten Jahrzehnten über 2 Millionen Menschen gefördert in ganz unterschiedlichen Bereichen, ab dem Masterstudium aufwärts, zeigt, dass wir mit diesem Modell sehr erfolgreich gewesen sind und sehr, sehr viele Freunde Deutschlands haben, die eben ein positives Bild und eine positive Verbindung zu Deutschland haben, weil sie eben mal auch von Deutschland gefördert worden sind.
Herr Müller hat uns angerufen und hört, dass es auf dieser Schiene also sehr gut klappt. Was ist Ihr Anliegen, Herr Müller, fürs Inland?
Sehr guten Tag erstmal in die Runde.
Hallo.
Einer der Diskussionsteilnehmer hatte erwähnt, dass die deutschen Universitäten nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite gut aufgestellt sind und hohen Qualitätsstandards genügen. Das Problem ist aber, dass viele Angehörige aus der Arbeiter- und Unterklasse gar nicht erst in die Hochschule kommen. Also die haben nicht mal die Möglichkeit, ein Abitur zu machen, geschweige denn ein Studium anzufangen. Das sind strukturelle Probleme. Mhm. Ich bin davon selbst betroffen. Ich bin in den 70er Jahren zur Schule gegangen und zahlreiche Lehrer haben erkannt, dass ich außergewöhnlich gute Leistungen bringe, schulische Leistungen, und haben mich vorgeschlagen für die Odenwaldschule. Ja, meine Eltern haben sich aber dagegen entschieden, weil das erstmal sehr weit weg ist von Hamburg. Und das war auch fraglich, ob ich ein Stipendium bekomme und ob das der Betrag aus dem Stipendium überhaupt ausreichend ist. Von diesen ganzen Pädophilie-Geschichten, das war damals in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Da hätten meine Eltern ja natürlich sowieso nicht zugestimmt.
Ja, also die Odenwaldschule gibt's nicht mehr. Ja, Herr Müllers Anruf, Herr Tekin vom Aelius-Förderwerk. Ihnen geht's ja genau um das, diesen sozioökonomischen Nachteil und den irgendwie auszugleichen.
Genau, dafür haben wir persönlich ein dreiseitiges Programm mit Workshops, mit einem Mentoring und Beratungsangeboten. Und da wollen wir genau ansetzen. Eben Talente kann man früh entdecken und früh fördern. All die genannten Punkte, die genannt wurden, zum Thema Frauenförderung oder wie man auch die Kriterien so anpassen kann, dass auch bildungsferne Schichten angesprochen werden, die sind wichtig. Aber rein statistisch gesehen haben wir immer noch diesen Gap, dass Leute aus bildungsfernen Schichten statistisch gesehen seltener Abschlüsse, an hohen Bildungsabschlüsse haben wie an der Universität, an Hochschulen. Und die Statistik ist immer noch da. Dementsprechend sind diese Ansätze sehr gut, aber sie sind noch nicht so breit gefächert, dass sich eben eine Veränderung in der Hinsicht langfristig abgezeichnet hat, sodass man gleiche Chancen unabhängig vom Bildungshaushalt oder Elternhaushalt hat. Und da kann man noch ansetzen. Diese Punkte, die genannt wurden, Tenure Track und auch vom DAAD, das sind alles super Ansätze. Und genau da muss man weitermachen. Genau da muss man auch früher noch früher ansetzen und die Leute abholen und sie an den richtigen Punkten fördern.
Ich gehe mal ganz kurz von Herrn Müller. Danke für Ihre Anmerkung zu Herrn Kirst. Sie haben hier viel von der reinen Lehre gehört. Herr Kirst, Sie haben einen Einwurf.
Ja, schönen guten Tag.
Ganz kurz, ne? Wir haben wenig Zeit noch, die Nachrichten.
Ja, ich bitte darum, dass ich kein gutes Namensgedächtnis habe, aber der Anruf, der Telefonanruf eines Herrn vorhin vor ein paar Minuten,
Professor Eike Weber,
mal sowas einzuwerfen, der auf seine Erfahrungen in den Staaten verwies und für den Wettbewerb unter den Wissenschaftlern plädierte. Dem möchte ich vehement widersprechen, weil die Geschichte der Wissenschaft beweist, ich habe leider keine Beispiele zur Hand, aber viele können da nachvollziehen wahrscheinlich, beweist, dass dieser Wettbewerb oftmals zu kriminellen Handlungen führt. Das heißt also, da wird Wissenschaft betrieben nur der Wissenschaft wegen oder mit Ziel auf einen Preis vielleicht. Und das eigentliche Anliegen der Wissenschaft steht gar nicht mehr im Vordergrund. Das führt letztendlich bis zu kriminellen Handlungen, die wir auch in Deutschland gehabt haben. Also ich denke mal, die Wissenschaft sollte nicht in einer Konkurrenzform betrieben werden, sondern gemeinschaftlich zum Wohle der Menschheit und natürlich auch zum Wohle der weiteren Entwicklung der Wissenschaft. Und ich bin sehr dagegen, wenn also unter der Wissenschaft dafür plädiert wird oder sie angeregt werden, Wissenschaftler gegeneinander zu konkurrieren, Wettbewerb zu machen. Das ist kontraproduktiv. Und ja, soweit mein Einspruch eigentlich.
Herr Kirst, danke. Viel Platz auf der Klaviatur von Nobel bis Leibniz. Wem nützen Wissenschaftspreise? Dank an die Experten Professor Dr. Birgitta Wolf, HRK-Vizepräsidentin für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchstransfer und Kooperation und auch derzeit Präsidentin der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Dank an Professor Dr. Jalbrato Mukherjee, DAAD-Präsident und Präsident der Uni Gießen. Dank an Erdal Tekin, Vize-Vorstandsvorsitzender des 2017 gegründeten Aelius-Förderwerks, Maschinenbaustudent an der TU München. Das war Campus und Karriere. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagt Henning Hubert.